Willkommen zu Maidons Meinung, liebe Zuschauer. Es geht um Marktmanipulation, um Systemausfälle und um den Bitcoin. Aber neben mir an der Seite erstmal, hallo Alfred.
Hallo.
Wir starten, ich wollte schon verraten, mit dem Nasdaq erstmal in die Sendung zum Gesamtmarktüberblick. Denn am Montag, also gestern, ist gerade die Technologiewerte wieder stark unter Druck geraten. Was wir jetzt hier, das ist der Nasdaq Composite auch sehen.
Genau, man sieht es hier am Ende ganz schön. Das heißt, schön ist es nicht. Es ging jetzt schon relativ lang runter, es gab einen Erholungsversuch, aber jetzt hat sich dieser Abwärtstrend sogar nochmal beschleunigt. Aber, und jetzt kommen schon gleich die Hoffnungssignale. Zum einen sind wir genau hier aufgesetzt, ach, hier kann man nicht malen, auf dem Tief, was wir im Juli hatten. Da ging es dann nicht weiter runter. Gut, ist natürlich keine Gewähr, dass es nicht die nächsten Tage passiert. Aber ausgelöst ist dieser Rücksetzer oder diese kleine Korrektur, kann man es ja schon nennen, mal wieder durch steigende Zinsen. Und die sind aber nicht mehr weiter gestiegen, sehen wir gleich noch. Vielleicht nochmal hier an dem Chart sieht man ganz gut, ich habe es vor einer Woche schon mal gesagt, diese Wall of Worry, diese Wand der Angst, die man hier gesehen hat. Hier ging es nicht weiter, hier ging es nicht weiter. Und das Ganze wurde immer aufgelöst durch einen relativ starken Einstieg. Also hier zum Beispiel dieser starke Einstieg, hier der starke Einstieg, hier nochmal und hier war der Versuch, der hat nicht so ganz funktioniert, aber das ist zu erklären, die Skepsis ist immer noch groß am Aktienmarkt und wenn es dann in neue Höhen geht, dann kommt irgendwann die Angst und die Leute kaufen dann doch nicht mehr, bis dann irgendwann ein Rücksetzer kommt und der kann sich dann verstärken, aber irgendwann ist dann auch wieder der Punkt erreicht, wo man dann sagt, wenn ich jetzt keine Aktie mehr habe, was mache ich denn dann? Es gibt einfach keine Alternativen zur Aktie. Und wir haben nach wie vor ein sehr gutes Umfeld. Die Zinsen sind zwar gestiegen, aber immer noch sehr niedrig. Die Konjunktur kommt in Schwung und man kann ja nun nicht alles haben. Ich kann nicht eine brummende Konjunktur haben und Zinsen nahe Null. Das funktioniert eben nicht. Also insoweit, ich bin guter Dinge, dass wir sogar noch einen goldenen Oktober bekommen, nicht nur vom Wetter, sondern auch an der Börse. Denn ich glaube tatsächlich, dass viele, die sich jetzt vielleicht verabschiedet haben, ganz schnell wieder auch ihre Aktien zurückkaufen werden.
Da sind nochmal die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, die du auch gerade erwähnt hast.
Da sieht man nochmal den Anstieg, den wir im Februar und März hatten. Extrem, also schon sehr deutlich von 1 auf 1,8%. Dann haben sich die Zinsen wieder beruhigt und jetzt gab es so einen leichten Anstieg, August, September, und der ist jetzt sehr dynamisch geworden. Und das mag die Börse eben überhaupt nicht, wenn irgendwas schnell passiert. Ich glaube, niemand beschwert sich über Zinsen, ob die jetzt bei 1,4 oder 1,5 oder 1,6% sind. Das ist, glaube ich, relativ egal. Aber ein schneller Anstieg ist natürlich nicht egal, weil wenn man natürlich jetzt diesen Anstieg von 1,3 auf 1,5 innerhalb von 4 Tagen fortschreibt, dann sind wir in ein paar Wochen bei über 2%. Und das wäre dann natürlich schon nicht so angenehm. Also ich glaube auch, dass sich die Zinsen immer wieder selbst beruhigen, weil natürlich auf einem Niveau wie hier bei 1,8%, da überlegen sich natürlich schon wieder einige Anleger, Mensch, 1,8% Zinsen, das ist ja relativ viel in der heutigen Zeit, da kaufe ich doch mal lieber wieder Anleihen. Und Anleihenkäufe bringen bekanntlich die Zinsen dann automatisch wieder runter. Insoweit glaube ich auch hier ist, ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Hoch war, aber zumindest je höher die Zinsen steigen, desto größer wird auch die Kauflust und desto niedriger dann wiederum die Renditen. Insoweit glaube ich, dass sich der Markt schon selbst entspannen wird.
Du sagst Anleger nirgends nicht, wenn es zu schnell geht. Wir schauen jetzt auf den Bitcoin, da geht es ja oftmals relativ schnell. Ja, jetzt ging es mal wieder ordentlich nach und schnell nach oben. Vergangenen Freitag schon und auch zu Wochenbeginn jetzt.
Genau, es hat sich übers Wochenende auch eine positive Stimmung breit gemacht, ausgelöst unter anderem durch den US-Notenbankchef, der ja gesagt hat, es wird kein Bitcoin-Verbot geben. Weiß nicht, ob das jetzt so die Nachricht ist, denn ich habe es ja schon immer gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand den Bitcoin verbietet. In China gibt es massive Einschränkungen, das ist mittlerweile bekannt, aber nichtsdestotrotz wird der Bitcoin als Zahlungsmittel nicht unbedingt, aber als Anlageklasse sich etablieren, er ist dabei. Und jetzt hat er eigentlich auch wieder nach diesem doch massiven Rücksetzer, den wir da im Frühjahr gesehen hatten, Fahrt nach oben aufgenommen. Und ich sage es nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wir die Höchststände in diesem Jahr noch sehen werden und vielleicht sogar, wenn noch mal so eine Übertreibungsphase kommt, es sogar in Richtung 100.000 geht. Das kann dies Jahr durchaus noch passieren, auch wenn wir nur noch 3 Monate haben. Aber immerhin.
Wir freuen uns erstmal auf den goldenen Oktober, den du jetzt schon so halb versprochen hast. Jetzt,
wie man sieht, 50.000, da ist, das ist so die entscheidende Marke. Hier gab es einen Fehlausbruch. Und wenn es da drüber geht, dann glaube ich, sind wir auch relativ zügig wieder an den alten Höchstständen dran.
Wir müssen in dem Zusammenhang nochmal über Northern Data sprechen, denn da gibt es ja diesen Verdacht auf Marktmanipulation und jetzt auch neue Details, die hier vorgelegt wurden.
Genau, die BaFin ermittelt. Das geht bei Northern Data um Pressemitteilung aus dem Jahr 2019. Da ist ja quasi die Firma gegründet worden durch eine Übernahme einer US-Firma. Und mehr weiß man dazu jetzt auch nicht. Aber Northern Data hat noch ganz andere Probleme. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, man hat immer noch keine testierten Ergebnisse für 2020 vorgelegt. Jetzt hat man vorläufige Zahlen für 2020 vorgelegt. Also das war jetzt vor ein paar Tagen Ende September, die Zahlen für 2020 nur vorläufig zu bringen, ist schon fast skandalös. Und die Zahlen an sich waren dann, gelinde gesagt, eine Frechheit. Man hat angekündigt, noch im Dezember 2020, dass man im Gesamtjahr 120 Millionen Umsatz mindestens machen will und 45 Millionen EBITDA Gewinn. Und im November 2020, im Dezember, Mitte Dezember, sollte man eigentlich schon wissen, wie das Jahr 2020 war. Tatsächlich hat man dann gemeldet, statt 120 Millionen Umsatz nur 16,4 und statt 45 Millionen Gewinn, ein Verlust von 12,3 Millionen. Und das ist natürlich dann schon ein Nackenschlag gewesen. Mich hat es schon gewundert, dass die Aktie nach diesen Zahlen überhaupt nicht gefallen ist, sondern sie hat sich so auf dem Niveau gehalten. Erst diese Anzeige wegen Marktmanipulation hat jetzt den Kurs unter Druck gebracht. Hält sich aber immer noch sehr gut. Um ehrlich zu sein, ich fand das die Firma mal sehr spannend. Das ist schon ein bisschen her. Aber mittlerweile hat man sein komplettes Geschäftsfeld auch verändert. Man hat früher die Infrastruktur für High-Performance-Computing gemacht. Jetzt wird man mehr und mehr zum Bitcoin-Miner durch verschiedene Übernahmen. Jetzt noch das mit den Zahlen, das Desaster. Also hier kommt einiges zusammen und das ist eine Aktie, die man nicht haben muss und auch nicht haben sollte.
Gut, dann lassen wir die gleich außen vor. Gut, die nächste ist jetzt auch nicht gerade die auf der Watchlist gehört. Dann
ist der Bitcoin-Anstieg auch nicht viel.
Auch nicht viel, ja. Die gehört auch nicht auf die Watchlist, Evergrande.
Nee, geht auch nicht mehr.
Ja, ja.
Also kann man nicht mehr auf die Watchlist nehmen, weil ich habe es vor einer Woche angekündigt, das ist eine Aktie, die man auf gar keinen Fall haben sollte, weil eine Aussetzung jederzeit erfolgen kann. Das ist jetzt passiert, die Aktie ist nicht mehr handelbar seit Anfang der Woche. Macht auch Sinn durchaus, dass man jetzt erstmal sagt, wir schauen mal, was überhaupt aus der Firma wird, ob eine Rettung erfolgen kann oder auch nicht. Das Thema ist immer noch am Markt da und belastet den Markt immer noch, aber nicht mehr so, wie es noch vor einer guten Woche war, als das alles relativ frisch war. Man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt und es gibt jetzt auch Rettungsversuche. Man will Teile einer Immobilientochter verkaufen. Das erlöst jetzt nicht so viel Geld, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber ich glaube, dass man hier den Super-GAU schon verhindern kann. Insoweit dürfte das den Markt auch nicht mehr so stark belasten. Und gut, dass die Aktie nicht mehr gehandelt wird. Das nimmt auch so ein bisschen die Öffentlichkeitswirksamkeit weg, wenn man es mal so nimmt. Aber das ist auf jeden Fall keine Aktie, die man haben sollte, auch wenn sie wieder gehandelt wird, nicht.
Gut. Wir schauen, bist du eigentlich bei Facebook oder Instagram?
Nein. Okay. Aber ich benutze das, glaube ich. Das letzte Mal war ich bei Facebook vor 5 oder 6 Jahren.
Okay, gut. Dann hast du gestern Abend wahrscheinlich nicht
Einfluss von deinem Handy. Aber bei WhatsApp habe ich gestern schon gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert hat.
Wer es nicht mitbekommen hat, aber das dürften wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, Facebook, Instagram, WhatsApp, alle Facebook-Dienste waren down, standen nicht mehr zur Verfügung, 6-7 Stunden lang. Das war schon... Ja. Deutlich, es gibt immer mal einen kurzen Ausfall, aber für so eine lange Zeit.
Ja, das war der längste Ausfall seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das letzte Mal war es 2012. Damals hatte Facebook 80 Millionen Nutzer, jetzt sind es ja nur ein paar Milliarden. Also das ist jetzt schon heftig gewesen und das kommt natürlich bei Facebook in einer Zeit, wo es gerade viele Probleme gibt. Und jetzt auch noch das. Es gibt ja diese schönen Rechnungen, wie viel Verlust Facebook gemacht hat oder wie viel Einnahmen gegangen sind. Das sind 13,3 Millionen Dollar pro Stunde, die man da verliert. Also das war jetzt nicht so schlimm, das waren 60, 70 Millionen auf die Zeit gerechnet. Das Problem ist natürlich, dass viele, also Millionen an Nutzern gestern während dieser Auszeit, die normalerweise WhatsApp nutzen, dann gewechselt sind zu Signal oder zu Telegram. Und da werden natürlich viele dann auch da bleiben. Also, und das ist natürlich schon die Gefahr, dass Facebook da Nutzer verliert und vielleicht auch Werbekunden. Das war jetzt eine einmalige Sache, das darf aber nicht nochmal passieren. Also das ist schon unangenehm und zeugt nicht gerade von Vertrauen und tatsächlich wird es dann irgendwann auch mal gefährlich fürs ganze Unternehmen.
Twitter hat ja auch davon profitiert und hat sich auch ein bisschen lustig gemacht
über Facebook und den Ausfall. Auf Twitter und der Jack Dorsey hat, weil das Witzige war nämlich auch, dass tatsächlich eine Zeit lang auch die Seite facebook.com zum Verkauf stand. Und genau das haben wir das Bild noch da?
Genau,
das hat der Jack Dorsey nämlich dann auch getwittert. Hier ist nochmal dieses Facebook.com is for sale. Und Jack Dorsey hat gleich gefragt, how much, was das denn kostet. Das gab es dann aber wohl doch nicht zu kaufen.
Nee, offenbar war das irgendwie ein Hack oder keine Ahnung was, aber ja.
Nein, das war wohl so, dass tatsächlich Facebook die ganze Seite von den Servern verschwunden ist und deswegen dann auch die Domain zum Verkauf angeboten worden ist, quasi automatisch.
Okay, aber er konnte offenbar nicht zuschlagen. Facebook ist ja wieder online seit unserer Zeit heute Nacht, 1 Uhr
war es, glaube ich. Also kein Kauf. Und die Aktie ist übrigens auch kein Kauf. Ich war noch nie ein Freund von Facebook und das hat sich jetzt in den letzten Tagen mit Sicherheit nicht verändert, eher im Gegenteil. Und auch die Problematik mit dieser Whistleblowerin ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also grundsätzlich mal, dass Facebook lieber Geld verdient, als sich um Hasspostings kümmert, das dürfte jetzt niemanden überraschen. Insoweit sind diese Aussagen jetzt auch nicht so weltbewegend, aber ja, die Aktie kommt oder das Unternehmen kommt aus der Negativschlagzeile nicht raus. Und das hilft der Aktie natürlich gar nicht.
Müssen wir beim nächsten Mal vielleicht auf Twitter schauen. Vielleicht ist das ja interessanter, auch aus deiner Sicht.
Ja, ja, ist jedenfalls interessanter als Facebook, sagen wir mal so.
Sprechen wir über Corona. Über Corona-Impfstoffe. Die EMA hat ja das grüne Licht gegeben für die Auffrischungsimpfung. Du hast dich auch letzte Woche impfen lassen. Alles gut gelaufen?
Ja, ja, alles gut. Ja, alles sehr gut. Also wirklich sehr, sehr, also angenehm war es jetzt nicht, aber nicht unangenehm.
Aber keine krassen Nebenwirkungen. Die Aktie hingegen, ja, die könnte man einen kleinen Boost auch vertragen.
Ja, wobei jetzt ist sie da angekommen, wo ich das so ungefähr gesagt habe, so im Bereich 200, 220 Euro, das ist der Chart in Dollar, 250 Dollar. Da ist jetzt auch so in dem Bereich ein bisschen Unterstützung und jetzt ist auch so ein bisschen diese, ich will nicht sagen Spekulationsblase, aber naja, so in der Art war das schon. Da ist jetzt die Luft mal raus, jetzt hat man sich wieder normalisiert und deswegen würde ich jetzt noch nicht da massiv einsteigen, aber wer jetzt mal traden will, ich glaube, auf dem Niveau kann man durchaus mal was versuchen. Und die Aktie ist ja nun mal sehr beliebt bei Tradern und jetzt ist vielleicht mal so eine Idee, da was machen zu können auf dem Niveau, das war hier natürlich wirklich völlig vollkommen überhitzt. Aber dennoch, für mich ist es langfristig jetzt kein Investment, denn ich kann das nicht abschätzen, ob man jetzt regelmäßig die nächsten Jahre geimpft werden lassen muss. Also ich habe mal nachgeschaut, meine Impfung reicht dann genau ein Jahr. Aber was dann passiert, weiß ja noch kein Mensch. Und wie viel Booster wir noch brauchen und wer dann noch an neuen Anbietern kommt. Und es gibt jetzt auch neue, wir kommen gleich noch zu, es gibt jetzt ja eine Pille gegen Corona. Und da ist natürlich schon Konkurrenzdruck da. Und insoweit, Trade gut, aber investieren, da gibt es doch bessere Sachen, finde ich.
Genau, die Pille, die du angesprochen hast, hilft natürlich erst dann, nicht vorbeugend, sondern erst dann, wenn man tatsächlich infiziert ist. Aber immerhin, sie soll die schlimmen Fälle verhindern.
Ja, stimmt. Ja. Also der Trick an der Pille ist, dass die schweren Erkrankungen und auch Todesfälle ungefähr um die Hälfte sich in der klinischen Studie verringert haben gegenüber dem Placebo. Das ist natürlich schon ganz schön. Die Frage ist natürlich, wie viel von diesen Pillen will man verkaufen? Die Kosten sind enorm. Ich habe es mal nachgeschaut. $700, also 600 Euro kostet eine Behandlung. Man nimmt dann an 5 Tagen jeweils 8 Pillen, also 40 Stück. Das ist ein stolzer Preis für 40 Pillen. $700 kann man mal machen. Und wenn man tatsächlich die Amerikaner 1,7 Millionen Dosen abnehmen, dann sind das schon mal 1,2 Milliarden Euro. Das ist selbst für Merkel ein Haufen Geld. Aber, und jetzt kommt das große Aber, erstmal ist gar nicht klar, ob die Pille wirklich zugelassen wird. Und dann hat jetzt Merck dieser Anstieg, das waren ungefähr 12%, nachdem das bekannt wurde, an 2 Tagen. Das entspricht ungefähr 20 Milliarden Dollar mehr an Börsenwert für Merck. Und ich glaube, damit ist das Thema dann auch schon durch. Also jetzt noch auf den Trend mit draufspringen, das, glaube ich, macht wenig Sinn.
Und damit keiner hier durcheinander kommt, das ist natürlich die amerikanische Merck.
Genau, Merck es und gibt Co. noch die deutsche Merck, KGaA, und das ist die amerikanische.
Genau.
Dann ein auch Dow Jones wert übrigens, also schon große Nummer, 200 Milliarden schwer, bisschen größer als die deutsche.
Tesla, nächstes Thema. Wir haben über die Auslieferungszahlen schon philosophiert in der letzten Sendung, die dann ja am Wochenende vorgelegt wurden, und es war tatsächlich, es gab einen Rekord.
Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Man hatte gerechnet so 225.000 bis 230.000 Auslieferungen im dritten Quartal, geworden sind es 241.000. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es überhaupt so hohe Schätzungen gab. Und das ist gerade vor dem Hintergrund der Chipkrise wirklich bemerkenswert. Hier sieht man es nochmal. Man hat also die Zahlen, das Rote ist das Jahr 2021, das sind die Jahre davor. Man hat also die Zahlen des zweiten Quartals, die ja schon ein Rekord waren, nochmal getoppt um 20%. Und gegenüber dem Vorjahr sind es rund 100.000 Autos mehr. Das ist auch sehr viel und das war wirklich so nicht zu erwarten gewesen. weil man diese Chipkrise unheimlich gut weggesteckt hat. Das hat Tesla ausgezeichnet. Und da zeigt sich, dass Tesla eben kein normaler Autokonzern ist, sondern eher ein Technologiekonzern, denn man hat es geschafft, auch Chips von neuen Zulieferern zu nehmen für seine Autos, hat die dann umprogrammiert im Haus und konnte so vor allen Dingen, Chips waren knapp für Gurtstraffer und für die Airbags. Und das hat Elon Musk auch gesagt, es nützt nichts, wenn das Auto fertig ist, aber der Gurtstraffer nicht funktioniert, weil da der Chip fehlt, dann kann ich das Auto nicht verkaufen. Das Problem haben ja mittlerweile alle Hersteller, denen fehlen ein, zwei Chips und schon bleiben die Autos auf dem Hof. Das Problem hat Tesla intelligent gelöst und ja, darum diese guten Zahlen vorgelegt. Klar, die Chip-Problematik bleibt. Jetzt ist die Frage, wie wird es dann im vierten Quartal? Aber man ist auf einem guten Weg, da in Richtung 800.000 oder sogar drüber zu kommen. Insoweit hat man da viel richtig gemacht. Die Aktie hat nicht so richtig reagiert, weil natürlich gestern ein extrem schwacher Tag war. Man hat ein kleines Plus, glaube ich, gerettet am Ende. Aber in einem normalen Umfeld wären es wahrscheinlich 6, 7, 8% plus gewesen. Aber das kann ja jetzt noch kommen. Auf jeden Fall zeigen diese Zahlen, dass Tesla vielleicht sogar, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich sogar ein Gewinner dieser Chip-Problematik ist. Nur mal so als Vergleich, GM hat im dritten Quartal ein Drittel an Auslieferungen verloren gegenüber dem Vorjahr. Und das ist natürlich dann schon für Tesla sehr gut.
Gibt es also nichts zu meckern?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Schauen wir bei BYD auch hier auf die Auslieferungszahlen für den September. Und da hast du uns auch gleich noch eine Grafik mitgebracht, was die weltweiten Verkaufszahlen für August
angeht. Genau, BYD hat auch extrem gute Zahlen vorgelegt. BYD legt ja seine Auslieferungszahlen jeden Monat vor. Und im September hat man einen neuen Rekord geschafft bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 71.000, nochmal 10.000 mehr als im schon sehr guten August. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 258%, das ist wirklich irre. Aber gut, das letzte Jahr ist auch für BYD ziemlich bescheiden gelaufen. Aber jetzt legt man richtig los. Gerade die Limousine Han hat sich extrem gut verkauft. Man feuert also quasi aus allen Rohren. Und auch hier, die Aktie hätte sicherlich einen Satz nach oben gemacht, aber in dem Umfeld gerade ist das ein bisschen schwierig. Aber dafür, für eine China-Aktie, das kann man gar nicht glauben, dass sie sich so gut hält. Da gibt es doch ganz andere Beispiele im Moment.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf die weltweiten Verkaufszahlen von E-Autos.
Genau, das ist nämlich, das ist sogar der August. Das war die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, waren September. Die Augustzahlen waren schon sehr gut von BYD. Da waren es 61.000 und damit war BYD mit diesen 61.000 die Nummer 1 auf der ganzen Welt. Tesla kommt nur in Anführungszeichen auf 52.000 im August und auf Platz 3 liegt dann SGMW, das ist das GM Joint Venture, die diesen Mini-Wuling bauen, dieses kleine, das ist übrigens nicht 2 Meter lang, sondern 3 Meter, das wird doch ein bisschen klein, 2 Meter. Volkswagen dann auf dem vierten Platz mit 32.000. Wie hat das BYD geschafft? Klar, man hat vor allen Dingen viele Modelle am Markt, man verkauft auch noch viele Hybride, aber man geht doch mehr in Richtung Elektroauto. Das Besondere bei BYD ist, dass im Gegensatz zu den anderen, also gerade zu Tesla und Volkswagen, die ihre Autos weltweit verkaufen, verkauft BYD ja im Moment fast ausschließlich in China. Und das wird sich aber ändern. Insoweit ist das Potenzial noch enorm, dass man tatsächlich noch, jetzt hat man die ersten Autos nach Norwegen geliefert, bald wird es auch welche in Deutschland geben. Klar, man wird vielleicht nicht an die China-Zahlen rankommen, aber das ist natürlich noch zusätzliche Umsätze. Und bei Tesla ist es ja auch so, die meisten Autos verkauft man auf dem heimischen Markt, aber eben jetzt auch immer mehr im Ausland und gerade auch in China. Also da hat BYD noch viel Potenzial zu wachsen und für mich ist das so ziemlich der Top-Tipp aus dem Bereich Elektromobilität. Dann. Sogar noch vor Tesla.
Das heißt schon einiges aus deinem Munde. Infineon, der CEO, hat jüngst gesagt, dass 2022 ein starkes Jahr für Infineon wird. Angesichts der deutlich hohen Chip- oder gestiegenen Chip-Nachfrage ist jetzt auch keine allzu große Überraschung.
Ja, ist es nicht. Aber man hat angekündigt, der Umsatz soll im mittleren 10%-Bereich wachsen. Und das war doch nicht so erwartet worden, also besser als erwartet. Und deswegen legt die Aktie auch zu. Aber die hat ja auch ein bisschen gelitten jetzt durch die Korrekturphase im Technologiebereich. Infineon ist natürlich einer der ganz großen Gewinner dieser Chip-Knappheit in der Autobranche. Denn Infineon macht viel für den Automotive-Bereich. Und das ist eine Aktie, die man wirklich haben muss. Und da ist ein Rücksetzer natürlich ideal. Also wer noch einen guten DAX-Wert braucht, für mich der beste DAX-Wert, der sollte sich da mal mit beschäftigen.
Also zu einem Wert, wo du eher nicht, glaube ich, dazu raten würdest, einzusteigen, beziehungsweise ist halt nicht ganz deine Welt, Investitionswelt. Gazprom, obwohl es sehr, sehr gut lief, Nord Stream 2, das erste Gas wurde befüllt in dieser Woche oder am Wochenende. Ja, aber
Also ich habe ja sogar vor einer Woche gesagt, zum Traden, also der Trend ist voll intakt und der wird sogar noch dynamischer und es gibt jetzt auch keinen Grund, wer die Aktie hat, zu verkaufen, nur weil sie jetzt so stark gestiegen ist. Das ist natürlich für Gazprom das perfekte Umfeld. Also die Gaspreise steigen, Gas ist knapp. Jetzt hat man auch Nord Stream fertig und wird wahrscheinlich in ein paar Wochen in Betrieb gehen. Also da passt alles zusammen. Klar, das geht nicht ewig so weiter, aber das kann schon noch. Wir können jetzt auch kurz mal zweistellige Kurse sehen. Die Dynamik ist da, das Umfeld passt, also alles gut. Nur ist es eben jetzt keine Aktie, die ich in den Sparplan meiner Kinder nehmen würde, weil Gas in 20 Jahren zwar noch gebraucht wird, aber mit Sicherheit nicht in dem Umfang wie heute. Also zum Traden ist es eine schöne Aktie, aber zum Investieren, da würde ich doch lieber auf die Energie der Zukunft setzen.
Alternative Energie, Jinko, aber die haben ja momentan zumindest, klar, 20 Jahre ist eine andere Geschichte, aber aktuell kämpft man auch hier mit Produktionseinschränkungen, Engpässen etc. Das hat auch die Aktien ein bisschen belastet zuletzt.
Ja, stimmt. Das stimmt, klar. Es ist natürlich so, dass auch die Frachtkosten sind gestiegen. Also da gibt es viele Probleme, aber nochmal, übergeordnet ist natürlich der Trend zu Solar ganz klar. Und wir werden ja bald die Klimakonferenz in Glasgow haben, ich glaube Anfang November. Und im Hinblick darauf, glaube ich, schon im Vorfeld, glaube ich, werden Aktien wie Jinko Solar zulegen und vielleicht danach sogar noch mehr. Was den Kurs kurzfristig bewegen kann, und zwar nicht nach unten, sondern nach oben, das ist der anstehende Börsengang an der Börse in Shanghai, an der SSE Star heißt die, glaube ich, ist so eine Art Technologiebörse in Shanghai. Und da ist schon Trina Solar notiert, schon seit einiger Zeit. Die waren ja früher auch mal in den USA, sind da von der Börse genommen worden, wieder rangegangen. Trina Solar ist ungefähr so groß wie Jinko Solar und ist extrem hoch bewertet. Also wenn man die Bewertung von Trina nimmt und jetzt mal der Börsengang von Jinko Solar, man bringt die Tochter an die Börse, ist danach noch zur Hälfte daran beteiligt. Wenn man diese Tochter so bewerten würde wie Trina Solar, dann wäre die Hälfte dieses Anteils ungefähr $200 pro Jinko Solar Aktie wert. Jetzt ziehe ich mal die Hälfte davon ab als Risikoabschlag, weil man natürlich in den USA immer ein bisschen vorsichtig ist. Dann komme ich aber immer noch auf $100, die eigentlich, wenn dieser Börsengang halbwegs normal verläuft, dann drin sein müssten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich habe das ein paar Mal nachgerechnet, das stimmt aber tatsächlich. Insoweit, man hat jetzt noch nicht die Genehmigung bekommen, aber man hat zumindest die Unterlagen sind alle in Ordnung, die man eingereicht hat. Jetzt wird es nur noch registriert, das wird jetzt vielleicht noch ein paar Tage dauern. Und ich denke mal, dass noch im Oktober dieser Börsengang erfolgt, der operativen Tochter. Und dann wird sich hier doch einiges tun. Ob dann die 100 erreicht werden, weiß ich nicht, aber zumindest werden wir dann höchstwahrscheinlich deutlich höhere Kurse sehen.
Also da bin ich gespannt, wer deinen Worten Glauben schenken mag, kann ja das Ganze vielleicht mal...
Ja, der muss natürlich damit leben, dass er die Aktie stark schwankt. Wie gesagt, 7-8% macht ihr eigentlich fast jeden Tag. Das kommt hier gar nicht so raus. Man müsste mal den Bar-Chart oder den Candlestick-Chart nehmen. Damit muss man natürlich leben, mit einer hohen Volatilität, wie es so schön heißt.
Wir werden es beobachten. Da ist nochmal eingeblendet, meidonreport.de, da gibt es weitere Informationen. Das war es nämlich schon wieder für heute. Dankeschön, ja, Alfred.
Gern.
Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.